Herr, wenn es mir gut geht, dann bin ich bereit, dir nachzufolgen. Und jetzt kommt Jesus in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen und sagt auf einmal, glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und dann war ich einmal im Gespräch mit einer Person, die dann zu mir meinte, Andreas, was bringt mir diese Perspektive im Himmel, wenn es mir hier auf der Erde schlecht geht? Was habe ich dann davon? Und auch er ist sicherlich mit genau dieser Aussage herausgefordert. Glückselig sind die, die verfolgt werden, denen es nicht so gut geht, die kein einfaches Leben auf dieser Erde haben. Und trotzdem bringt Jesus genau diese beiden Punkte zusammen. Vor einiger Zeit habe ich den Film gesehen, Das Streben nach Glück. In der Hauptrolle befanden sich Will Smith und sein Sohn Jaden Smith. Dort spielt Will den Hauptcharakter Chris Gardner, der in dem Film ein erfolgloser Handelsvertreter ist. Er tut sich schwer, in seinem Beruf Erfolg zu haben, was die Familie in eine finanziell schwierige Situation bringt. Er hat Probleme, seine Strafzettel zu bezahlen, sodass sein Auto abgeschleppt wird. Er hat Probleme, seine Wohnung zu bezahlen, sodass er und sein Sohn sogar einige Zeit obdachlos werden. Ich sage an der Stelle er und sein Sohn, weil sein Leben leider auch die Wendung nimmt, dass seine Frau ihn verlässt. Sie sagt, sie kann das alles nicht mehr, sie kann dieses Leben nicht mehr führen, in ständigen Sorgen und Geldsorgen und Nöten. Sie ringen darum, was sie mit dem Sohn machen, und seine Frau verlässt ihn. Jetzt sitzt Chris Gardner mit seinem Sohn praktisch auf der Straße. Er schafft es zwar immer wieder, sich in Motels unterzubringen, und er schafft es irgendwie immer wieder auch mit seinem Sohn dann Unterkunft zu finden, aber sein grundsätzliches Problem bleibt, dass er keine Arbeit hat, die ihm dauerhaft ein Einkommen beschert. So nimmt der Film aber irgendwann eine Wendung, in dem Moment, als sich ihm die Möglichkeit bietet, in einer Investmentbank ein 6-monatiges Praktikum zu machen. Der Haken an der Sache ist aber, dass dieses Praktikum zum einen unbezahlt ist, es ist eine Vollzeitstelle und das Problem ist, er hat nicht mal die Aussicht darauf, dass er am Ende einen Job in dieser Firma bekommt. Er ist einer von 20 Anmeldern, die sich auch für diesen Job beworben haben, und so macht er dieses Praktikum 6 Monate lang mit der Aussicht, dass, wenn überhaupt, nur eine Person diesen Posten bekommen kann. Jetzt befindet er sich 6 Monate lang in diesem Praktikum und parallel dazu immer noch in der Situation, dass er sich und seinen Sohn irgendwie versorgen muss. Nebenher versucht er immer noch mehr oder weniger sein Glück als Handelsvertreter. Er versucht hier und da immer noch einige Geschäfte zu tätigen, um auch ein Einkommen zu haben, befindet sich aber in einer sehr schwierigen Lage. Der Titel dieses Filmes lautet Das Streben nach Glück oder Das Streben nach Glückseligkeit. Das Spannende ist, und die Frage stellt man sich in diesem Film, warum ist er bereit oder wie kann er bereit sein, sich auf dieses Praktikum einzulassen, ohne die Sicherheit zu haben, ohne die Aussicht zu haben, am Ende einen festen Job zu haben. Ein halbes Jahr lang investiert er Zeit, Kraft und Mühe in dieses Praktikum, muss sich parallel noch um seinen kleinen Sohn kümmern, ohne die Gewissheit zu haben, dass es danach besser wird. Und trotzdem hat er zugesagt und nimmt dieses 6-monatige Praktikum wahr. Ich möchte an der Stelle nicht vorgreifen, wie dieser Film enden wird, aber ich finde diesen Gedanken spannend. Was befähigt uns Menschen dazu, solche Dinge zu tun? Und ich glaube, der Titel dieses Filmes ist sehr gut gewählt. Das Streben nach Glück, das Streben nach Glückseligkeit. Ist es nicht das, was uns Menschen anspornt? Ist es nicht das, was wir uns im Leben wünschen? Glück, ein erfülltes Leben, Freude zu haben? Chris Gardner hat das in diesem Film befähigt, das 6-monatige Praktikum zu machen, obwohl er nicht die Gewissheit hatte, dass er am Ende einen festen Job bekommt. Er hat auf diese Karte alles gesetzt, in der Hoffnung, diesen Posten zu bekommen und damit ein gesichertes Einkommen für sich und auch für seinen Sohn zu haben. das Streben nach Glückseligkeit. Wenn ich in die Bibel schaue, da bin ich an einer Passage auch an genau diesem Wort hängen geblieben. Glück bzw. Glückseligkeit. Und dafür schaue ich in die Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5, wo Jesus genau dieses Wort verwendet. Matthäus Kapitel 5, und dort befinden wir uns am Anfang der sogenannten Bergpredigt. Eine relativ lange Predigt, die uns Matthäus hier mitgibt. Und Jesus beginnt die Predigt mit folgenden Worten. Matthäus Kapitel 5, die Verse 2 bis 12. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden wird, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ich finde das eine relativ interessante Passage und ich finde es auch ziemlich interessant, wie Jesus hier in seine Predigt einsteigt. Wir nennen es auch die Seligpreisungen. Denn Jesus hat immer wieder diesen Anfang glückselig und so weiter. Glückselig hier, glückselig da. Und wenn wir uns diesen Text jetzt etwas genauer anschauen, dann sehen wir, er fängt in Vers 3 an: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich. Was bedeutet es? Glückselig die Armen im Geist. Schauen wir auch hier wieder ins Griechische, dann sehen wir, dass die Armen im Geist, Geist ist an der Stelle das Wort Pneuma. Und es wird auch für den Geist Gottes verwendet, für den Heiligen Geist. Was bedeutet das in meinem Leben, wenn ich mir bewusst werde, dass ich arm im Geiste bin? Wir haben das Gegenteilbeispiel. Da haben wir in den Offenbarungen die 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden, wo auch ein Brief an die Gemeinde Laodicea geht. Und wir glauben daran, dass dieser Brief, der damals an Laodicea ging, auch für uns heute immer noch aktuell ist. Und gerade auch für unsere Zeit bestimmt ist. Und so lesen wir dort, was macht die Gemeinde Laodicea auf? In Offenbarung 3 lesen wir, dass die Gemeinde zufrieden war. Die Gemeinde ist reich geworden. Sie hat sich einen Wohlstand aufgebaut und die Gemeinde sagt, ich habe alles. Ist es nicht auch das, was wir teilweise heute auch in unserer westlichen Gesellschaft erleben? Wir haben einen gewissen Wohlstand erreicht. Uns geht es relativ gut. Relativ gut, den einen besser, den anderen schlechter, aber so im Großen und Ganzen geht es uns gut. Und wir sagen, wir haben alles. Hören wir Missionsberichte, erzählen einige Missionare von genau dieser Herausforderung, wo sie sagen, in Gegenden, wo es den Leuten relativ gut geht, wo ein gewisser Wohlstand herrscht, ist es schwierig, Mission zu machen. Denn die Leute sagen, es fehlt mir an nichts. Wofür brauche ich einen Gott? Wofür brauche ich eine Hoffnung auf etwas Besseres, wenn es mir hier schon gut geht? Und die Leute sind reich geworden in Laodicea. Ihnen ging es gut. Aber über sie wird auch ein Urteil ausgesprochen. Weil du lau bist, spucke dich aus, spricht der Herr. Und jetzt haben wir hier die Seligpreisung: Glückselig die Armen im Geist. Was passiert mit mir, wenn ich merke, dass ich einen Mangel an Spiritualität habe? Was passiert mit mir, wenn ich merke, dass ich einen Mangel an Beziehung zu Gott habe? Was passiert mit mir, wenn ich merke, dass es eigentlich nicht reicht, dass ich so hin und wieder mal Andacht mache, dass ich hin und wieder mal zu Gott bete, dass ich mich manchmal damit beschäftige, was Gott für mich getan hat, oder auch manchmal zur Gemeinde gehe, um Gemeinschaft mit Gott und mit Andersgläubigen, die auch meinen Glauben teilen, zu haben? Was passiert mit mir, wenn ich merke, dass dieses hin und wieder mal Zeit mit Gott zu verbringen nicht mehr reicht. Und hier lesen wir: Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn ich merke, dass es nicht einfach nur reicht, laut zu sein, hin und wieder mal Zeit mit Gott zu verbringen, wenn es mir gerade gut geht, dann muss ich an den Punkt kommen, wo ich merke, es reicht nicht das bisschen Zeit hin und wieder mal, sondern ich muss mein Leben vollkommen Gott übergeben. Wenn ich diesen Punkt erreiche, merke ich, wie Gott in mein Leben eintreten wird. Wenn ich mein Leben völlig Gott übergeben werde, dann werde auch ich das Reich Gottes erben. Dann darf ich diese Verheißung erben, die Gott uns auch an vielen anderen Stellen gibt, wo er sagt, wenn wir unser Leben ihm übergeben, haben wir das Recht, uns Kinder Gottes zu nennen. Und so merken wir: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich. Scheinbar im ersten Moment nicht der direkte Zusammenhang, aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, was Jesus hier aussagen möchte, merken wir, was eigentlich dahinter steckt. Ist es nicht eine schöne Verheißung, die wir haben? Dass wir merken dürfen, okay, es mangelt etwas in meinem Leben, aber genau das möchte Gott mir geben, genau diesen Mangel möchte Gott ausfüllen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und jetzt können wir weiterlesen. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ist das nicht auch eine schöne Verheißung, die Jesus uns da mitgibt, dass die Trauernden getröstet werden? Lesen wir weiter. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jetzt frage ich mich an der Stelle auch wieder: Sanftmut und Land? Wo ist da der Zusammenhang? Und das Spannende ist, wenn ich so in die Weltgeschichte schaue und ich kann auch in unsere heutige Zeit schauen, Land ist etwas, wegen dem Kriege geführt wurden. Es gibt immer wieder Imperien und es gab immer wieder Imperien, die versucht haben, ihr Land zu erweitern, möglichst viele Völker zu unterjochen, ein großes Land, eine große Nation aufzubauen. Und auch heute sehen wir immer wieder genau solche Bestrebungen. Was damals vielleicht der Wunsch nach einem großen Königreich war, ist heute der Kampf um Macht und Einfluss. Der Kampf um Rohstoffe. Und auch dafür brauche ich Land. Je größer meine Einflusssphäre ist, je mehr Land ich besitze, desto mehr Wohlstand habe ich und desto mehr habe ich auch zu sagen. Aber ist es das, was Jesus an der Stelle hier meint? Das hat doch alles überhaupt gar nichts mehr mit Sanftmut zu tun, Kriege anzuzetteln, um Land zu bekommen. Jetzt haben wir noch andere Textstellen und dafür kann ich einige Seiten weiterblättern. Matthäus Kapitel 23, den Vers 12. Und dort lesen wir folgende Worte. Matthäus Kapitel 23, Vers 12. Und dort steht: Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Auch das eine Zusage, die Jesus uns an der Stelle macht. Nur weil ich hier auf dieser Erde groß angesehen und wohlhabend bin, heißt das nicht automatisch, dass ich auch im Himmel groß und angesehen sein werde. Jesus geht hier sogar in das Gegenteil. Er sagt, die unter euch, die die geringsten sind, die, die vielleicht am wenigsten besitzen, die vielleicht am wenigsten zu sagen haben, die wird Gott erhöhen. Und wir merken, das Prinzip Gottes ist ein anderes. Es geht nicht darum, dass ich hier auf dieser Erde mir einen großen Wohlstand anhäufen muss, damit ich ihn auch im Himmel haben werde. Nein, es ist Gott, der uns erhöhen wird. Und so sehen wir, dass eben auch die Sanftmütigen die Zusage bekommen, dass auch sie Teil des Reiches Gottes sein werden. Ich habe die Aussicht, ich habe die Perspektive, dass, wenn es mir hier nicht gut geht, dass es im Himmel besser sein wird. Und so sind auch die glückselig, die sanftmütig sind, die nicht mit perfiden Mitteln versuchen, ihren Vorteil zu erlangen, die nicht über Leichen gehen, die nicht über Menschen gehen, nur um sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Jesus sagt: Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Reich erben. Wenn du mit Gott gehst, gibt Gott dir eine Perspektive. Lesen wir weiter. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ist das nicht schön? Diese Perspektive zu haben, dass wo es auf dieser Erde an Gerechtigkeit mangelt, es im Himmel besser sein wird. Dass irgendwann dieser Punkt in unserem Leben kommen wird, an dem Gott ein gerechtes Urteil sprechen wird. Es gibt so viel, was auf dieser Erde falsch läuft. Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Und jetzt haben wir Jesus, der die Perspektive gibt, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wir haben die Aussicht, und da können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass Gott eines Tages kommen wird und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Glückselig. Lesen wir weiter. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Oh, ist das nicht schön, dass wenn ich barmherzig bin, auch mir Barmherzigkeit widerfahren wird? Ist es nicht das, was wir uns auch im Leben wünschen? Ich bin nett zu anderen und andere sollen nett zu mir sein. Ich bin bereit, in meine Mitmenschen zu investieren und ich freue mich doch, wenn ich auch etwas zurückbekomme. Auch diese Aussicht, auch diese Perspektive gibt uns Jesus. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und dann fährt er weiter fort. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Oh, noch so eine schöne Zusage, die Gott uns an der Stelle gibt. Wenn wir reinen Herzens sind, und auch das können wir nur mit Gottes Hilfe erreichen. Ich kann nicht aus eigener Kraft ein reines Herz besitzen. Aber wenn wir uns von Gott verändern lassen und ein reines Herz haben, werden wir Gott schauen. Ist das nicht eine schöne Zusage, die Gott uns da macht? Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wieder so eine Zusage, die Jesus uns an der Stelle macht, dass auch wir Söhne und auch Töchter Gottes sein werden. Und dann kommt auf einmal dieser Bruch. Bis zu dem Punkt hätte jeder von uns sagen können, Herr, genau das wollen wir haben. Wir wollen, dass Gerechtigkeit herrscht. Wir wollen eine Perspektive auf ein besseres Leben. Das sind doch Dinge, die uns wirklich glücklich machen würden, oder? Und jetzt kommen wir an einen Punkt, und als ich das so gelesen habe, war das für mich so gedanklich ein Bruch. Bis hierhin waren alles gute Sachen erwähnt, wo ich sage, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Frieden, das sind die Sachen, das macht uns glücklich. Und dann lesen wir auf einmal ab Vers 10, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und für mich kommt dieser Bruch an der Stelle, ja, ich bin glücklich, wenn mir Barmherzigkeit widerfährt. Ich bin glücklich, wenn Frieden herrscht. Ich bin auch glücklich, wenn Gott mein Leben erfüllt, wenn ich getröstet werde und so weiter. Aber glücklich sein in Zeiten der Verfolgung? Und jetzt kommt Jesus und sagt, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten. Glück und Verfolgung, das kann doch gar nicht zusammenpassen. Und für mich war an der Stelle so ein gedanklicher Bruch, weil bis dahin hätte ich mitgehen können und sagen können, ja, da bin ich wirklich glücklich. Da bin ich wirklich glückselig, wenn mir all die guten Dinge im Leben widerfahren. Und jetzt macht Jesus die Wende und sagt, glückselig, die um Gerechtigkeit verfolgten. Und wir merken an der Stelle, dass Jesus uns auch ein Stück weit damit herausfordert. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du diese Passage so liest, aber mich persönlich fordert diese Passage heraus. Wie kann ich glücklich sein? Wie kann ich von Glückseligkeit sprechen und im selben Atemzug erwähnen, dass ich verfolgt werde? Ist es nicht das, wovor wir am meisten Angst haben? Und ich merke, dass genau das eben auch mich und auch viele Christen herausfordert. Leben wir nicht oft dieses Christentum, diesen Glauben an Gott, der sich gut anfühlen muss? Wir leben heute in Zeiten, wo wir sagen, Herr, wenn es mir gut geht, wenn ich Wohlstand habe, wenn ich gesegnet bin und das Gefühl habe, du bist in meinem Leben, dann bin ich auch bereit, dir nachzufolgen. Bauen nicht viel zu viele Christen ihren Glauben darauf auf, dass es ihnen gut gehen muss? Wir brauchen ein Wohlfühlevangelium. Wenn es mir gut geht, dann habe ich auch den Wunsch, mich taufen zu lassen. Wenn es mir gut geht, dann bin ich auch bereit, dir nachzufolgen, Gott. Wenn es mir gut geht, dann habe ich vielleicht sogar Zeit, mich einzubringen in der Gemeinde, in der Mission, in anderen Bereichen. Wenn es mir gut geht, dann bin ich auch bereit zu beten, Zeit mit dir zu verbringen, Gott. Wenn es mir gut geht, dann nehme ich mir vielleicht sogar auch die Zeit, auch mal Andacht zu machen. Und wir erleben auch oft das Gegenteil. Wenn es mir nicht gut geht, dann fühle ich mich fern von Gott. Wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich oft nicht den Willen, zu Gott zu beten. Wenn es mir nicht gut geht, fehlt mir auch der Wille, Andacht zu machen, in die Gemeinde zu gehen. Überhaupt distanzieren sich viele Menschen von Gott, sobald es ihnen schlecht geht. Und wir merken so an vielen Stellen, dass wir oft so ein Wohlfühlevangelium haben. Herr, wenn es mir gut geht, dann bin ich bereit, dir nachzufolgen. Und jetzt kommt Jesus in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen und sagt auf einmal, glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und dann war ich einmal im Gespräch mit einer Person, die dann zu mir meinte, Andreas, was bringt mir diese Perspektive im Himmel, wenn es mir hier auf der Erde schlecht geht? Was habe ich dann davon? Und auch er ist sicherlich mit genau dieser Aussage herausgefordert. Glückselig sind die, die verfolgt werden, denen es nicht so gut geht, die kein einfaches Leben auf dieser Erde haben. Und trotzdem bringt Jesus genau diese beiden Punkte zusammen. Nachfolge darf sich nicht schlecht anfühlen. Oder etwa doch? Wie passen Freude und Glückseligkeit zusammen? Jesus sagt im Vers 12, Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Sind das nicht oft so Verse und Passagen, die wir, naja, schneller lesen oder vielleicht auch einfach auslassen, überspringen? Ich hätte auch einfach heute bis Vers 9 lesen können und eine Predigt darüber halten können, was für eine schöne Aussicht wir auf den Himmel haben. Aber das wäre nicht die ganze Botschaft. So wie hier in den Versen 10, 11 und 12 haben wir auch viele andere Stellen, in denen Jesus immer wieder voraussagt, dass unser Leben hier auf der Erde nicht immer von Glück und Freude und einem einfachen Leben geprägt sein wird. Johannes 15, Vers 20, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Paulus schreibt im 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt. Und ich könnte noch viele andere Stellen aufzählen, in denen uns immer wieder klar gemacht wird, dass Nachfolge nicht immer mit positiven Gefühlen verbunden ist. Und ich merke die Herausforderung, die ich habe, wenn meine Nachfolge Jesu sich nur auf Gefühlen aufbaut. Wenn es mir nur darum geht, dass es mir gut geht. Und ich werde damit herausgefordert. Was mache ich mit all diesen Texten, mit all diesen Aussagen Jesu, in denen er sagt, ihr werdet trotzdem glückselig sein. Ihr werdet trotzdem Freude und Glück in eurem Leben haben. Also am meisten fordert mich wirklich diese Aussage aus, freut euch und jubelt. Wir sollen uns sogar freuen und jubeln, weil wir eine Perspektive im Himmel haben, obwohl es uns hier vielleicht nicht gut geht. Für mich persönlich war die Wende, als ich folgenden Text verstanden habe, und den finden wir in Johannes Kapitel 14 in den Versen 25 bis 28. Johannes Kapitel 14 in den Versen 25 bis 28. Dort sagt Jesus folgende Worte: Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Und wir merken an der Stelle, dass Jesus uns noch etwas mitgeben möchte. Jesus gibt uns die Perspektive auf ein besseres Leben. Er gibt uns die Perspektive auf ein Leben im Himmel, was nicht mehr von Leid, Ungerechtigkeit und allem, was damit verbunden ist, geprägt sein wird. Er gibt uns aber auch hier auf der Erde schon eine Perspektive. Ich muss nicht mein Leben leben und darauf warten, dass irgendwann mein Leben endlich mal zu Ende geht oder dass hoffentlich Jesus vorher schon wiederkommt, damit es mir gut gehen wird. Ich muss nicht damit kämpfen und darauf warten, dass dieses Leben endlich zu Ende sein wird, damit ich Glück und Glückseligkeit erfahren kann. Jesus sagt uns hier in Johannes den Heiligen Geist zu. Und ich weiß nicht, wie deine Einstellung zum Heiligen Geist ist. Oft wird er damit verbunden, dass er uns unsere Fehler aufzeigt, dass er uns unsere Sünden aufzeigt oder dass er uns dazu befähigt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird aber auch hier als der Beistand genannt. Jemand, der uns tröstet. Jemand, der uns zur Seite steht. Und damit sagt Jesus eigentlich nichts anderes aus, als dass Gott uns in unseren schwersten Zeiten beistehen wird. Und Jesus macht hier an der Stelle auch noch deutlich: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Den Frieden, den Gott uns geben möchte, ist so viel größer und so viel besser als alles das, was die Welt uns geben kann. Ein Christ Gardner war bereit, 6 Monate in ein Praktikum zu investieren, ohne die Aussicht zu haben, ohne die sichere Aussicht zu haben, dass er den Job bekommt. Jesus, wenn er uns die Verfolgungen voraussagt, die uns noch erwarten werden, gibt uns aber gleichzeitig die Sicherheit und gleichzeitig die Perspektive, dass wir trotzdem Frieden haben können, wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Der Friede ist anders als das, was uns die Welt geben wird. Auch in der Welt bekommen wir Zuspruch, auch in der Welt können Menschen uns Hoffnung machen und sagen, ja, vielleicht kann deine Situation verändert werden. Vielleicht kann dein Leben noch zu etwas Besserem werden. Vielleicht hast du die Aussicht, die Perspektive, dass noch etwas kommt. Aber wir merken immer wieder, wie schnell das alles schwinden kann. Wie schnell die Sicherheiten fallen können, die wir uns in unserem Leben aufbauen. Aber Jesus sagt uns, dass er uns den Heiligen Geist geben möchte. Und damit merken wir, dass wir auf einmal nicht mehr von unseren Umständen kontrolliert werden. Ich werde auf einmal nicht mehr davon kontrolliert, was mit mir passiert, was von außen so auf mich eindringt, weil ich innerlich erfüllt werde vom Heiligen Geist. Ich weiß, diese Botschaft ist oft keine leichte. Und ich weiß, es gibt sehr viel Leid auf dieser Welt. Vielleicht geht es mir an der Stelle auch zu gut, wenn ich hier darüber rede. Und vielleicht sitzt du gerade vor dem Fernseher und denkst dir, ja, du hast gut reden. Es ist immer leicht zu sagen, ja, bittet einfach um den Heiligen Geist und es wird euch gut gehen. Und es mag sein. Aber wie ernst sind wir denn tatsächlich mit Gott? Und da merke ich an der Stelle, dass ich auch mit mir persönlich immer wieder ehrlich sein muss. Bin ich wirklich bereit, vollständig den Heiligen Geist zu empfangen? Sind wir nicht oft so lasch und zweideutig, dass wir sagen, ja, solange es mir gut geht, nehme ich es dann nicht mehr so ernst. Hin und wieder verbringe ich mal Zeit mit Gott, aber ja, man ist ja auch genug mit anderen Sachen beschäftigt. Und erst wenn es uns wieder schlecht geht, merken wir, wie wenig Zeit wir eigentlich mit Gott verbringen und wie wenig wir eigentlich den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Ich bin froh, dass es immer wieder Menschen in dieser Weltgeschichte gab, die uns gezeigt haben, was es bedeutet, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein. Heißt das automatisch, wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, dass ich nie wieder Angst haben werde? Nein, definitiv nicht. Als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat und mit Gott darum gerungen hat, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, dass er nicht ans Kreuz gehen muss, als er Gott darum bittet und fragt, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, hat er Blut und Wasser geschwitzt. Jesus hat mit der Angst gerungen. Auch ein Jesus, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist, wo wir es nicht bestreiten können, auch er hatte Angst in so einer Situation, als er sich bewusst war, was ihm noch widerfahren wird. Und trotzdem war er bereit, ans Kreuz zu gehen. Trotzdem hat er gesagt, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Und so könnte ich noch die Reihe fortführen, was Menschen, andere Menschen alles geleistet haben, weil sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Ich kann nur etliche Jahre später schauen, nach dem Leben Jesu, wenn die ersten Christen auch verfolgt werden und singend in die Arenen gingen, mit der Perspektive, dass sie dort nicht mehr lebend rauskommen werden. Ich kann in die Zeit der Reformation gehen, wo die Reformatoren bereit waren, für die Wahrheit einzustehen, weil sie gesagt haben, das, was hier abgeht, ist nicht das, was der Wille Gottes ist. Wo sie das Wort Gottes hochgehalten haben und mutig sich den Großmächten entgegengestellt haben und Gott bezeugt haben. Satan versucht uns immer wieder Angst in unserem Leben zu machen. Er ist es, der uns verfolgt. Und Jesus sagt es selber schon in der Seligpreisung, wir werden um seinen Namen verfolgt werden. Freuet euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Aber er sagt uns auch, meinen Frieden gebe ich dir, nicht wie die Welt gibt. Und so können auch wir uns einreihen in die Liste derer, die Gott gefolgt sind. Auch unser Name kann in der Liste der Leute stehen, die gesagt haben, ich möchte mich vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Ich möchte mich nicht nur von meinen Gedanken, von meinen Emotionen geleitet werden, ich möchte Gott die Kontrolle über mein Leben geben. Und ich weiß, es ist hart. Es ist nicht einfach. Es gibt so viel Leid auf dieser Welt und wir kommen immer wieder an Punkten in unserem Leben, wo wir glauben, dass diese Last zu groß ist. Aber ich möchte dir an der Stelle Mut machen. Ich möchte dir an der Stelle Mut machen, konsequent mit Gott zu sein und ihm konsequent dein Leben zu übergeben. Die Zusage, die Jesus damals den Hörern gemacht hat, macht er uns auch heute immer noch. Meinen Frieden möchte ich dir geben, nicht wie diese Welt ihn gibt. Es geht nicht darum, dass wir einen Wohlstand haben müssen. Es geht nicht darum, dass immer alles glatt laufen muss. Nein, es geht darum, dass wir unser Leben auf dieser Erde leben, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und Gott wird uns diesen Frieden geben können. Und so merke ich an der Stelle immer wieder, wie begrenzt auch ich mit meinem menschlichen Sein bin und merke, wo ich auch, und da schließt sich der Kreis wieder, arm im Geist bin. Wo ich merke, dass ich Gott in meinem Leben die Zügel in die Hand nehmen lassen muss. Wo ich Gott erlauben muss, in meinem Leben zu wirken. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ob du vielleicht gerade Zeiten der Glückseligkeit erlebst, weil es dir gut geht. Oder ob du gerade schwierige Zeiten in deinem Leben hast, in denen es dir nicht gut geht. In denen du herausgefordert bist, in denen du Leid erfährst. Aber unabhängig davon möchte ich dir heute zusprechen, was Gott uns gesagt hat. Dass er uns seinen Frieden geben möchte. Dafür müssen wir Gott konsequent unser Leben übergeben. Und Gott wird dir den Frieden geben und damit auch die Glückseligkeit geben, die er auch allen anderen versprochen hat. Gott will uns den Frieden geben, der Jesus befähigt hat, ans Kreuz zu gehen. Der die ersten Christen befähigt hat, für den Glauben zu sterben. Der auch die Reformatoren später befähigt hat, für die Wahrheit, für das Wort einzustehen. Und genau denselben Frieden möchte er auch uns heute geben, wenn wir mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Möge Gott dich beschützen und begleiten und nimm auch diese Zusage in Anspruch und nimm auch diesen Frieden, diese Glückseligkeit für dein Leben in Anspruch. Es bedeutet nicht, dass sich alle Probleme von heute auf morgen in Luft auflösen, aber es wird konsequent bedeuten, dass du Kraft haben wirst, deinen Weg zu gehen, gemeinsam mit Gott. Amen.